Also ist das jetzt, wirklich zugespitzt, dann tatsächlich ein Hoffnungsschimmer, dass sich eben in dieser Machtlogik Putins und Trumps zwei finden, die doch eher zu einem Frieden finden?
Aus Sicht der Ukrainer, das fand ich ganz interessant, wenn man es positiv beleuchtet, sagen viele Ukrainer, sie sehen gezwungenermaßen darin schon auch eine Chance, dass Trump jemand ist, der keine Eskalation fürchtet. Also damit auch jemand, der mit Putin auf Augenhöhe redet. Und redet. Darin liegt auch eine Chance, weil dieser Krieg wird sich so nicht weiter fortführen lassen.
Global Deep Dive. Außenpolitik anders denken. Der Podcast mit Katrin Eigendorf und Jagoda Marinic.
Ja, willkommen bei Global Deep Dive mit mir, Jagoda Marinic, und dir,
Katrin Eigendorf.
Schön, dass du wieder da bist, Katrin. Schön, dass wir hier wieder zusammenkommen, um diese wirklich durcheinandermachende Welt zu besprechen. Die Wahl in den USA war sehr ruhig, war sehr klar und sehr schnell entschieden. Wie ging es dir denn da nach diesen ersten Nachrichten, dass Trump so klar der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden wird?
Also ich muss mich mal wieder auch über mich selber wundern. Ich bin Journalistin, ich habe diese Wahl wirklich eng verfolgt und trotzdem hat es mich umgehauen. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich ist es auch gut, dass es so klar ist. Mhm. Eigentlich ist es gut, dass, warum denkst du?
Ja, weil es dann eben jetzt eine klare Entscheidung ist und auch ganz klar ist, dass es ein Problem gibt auf Seiten der Demokraten, dass es ein Problem gibt auf der Seite jener, die sagen, wir sind die klassisch-demokratische Partei. Es gibt tatsächlich eine ganz klare Tendenz und das heißt, man muss sich mit den Problemen anders beschäftigen. Ich finde das eine gute Aussage und ich war im Gegensatz zu dir irgendwie schon am Vorabend dann so schlecht gelaunt. Ich habe, weißt du, wie man so schlecht gelaunt wird, wenn man weiß, es passiert irgendwas so. Und als es dann am nächsten Morgen passierte, war ich kurz traurig. Also ich fand natürlich, dass Kamala Harris für die USA die interessantere Kandidatin ist, aus meiner Sicht. Und gleichzeitig hatte ich ganz schnell dieses Gefühl von, da ist halt jetzt viel Material zum Aufarbeiten. Also da war so viel Selbstgerechtigkeit auf der Seite der Demokraten. Das ist jetzt auch alles schon analysiert worden, warum letztlich die Demokraten schon eine große Verantwortung tragen für ihre eigene Niederlage. Und jetzt ist Trump da. Er ist natürlich nicht scheu, sich gleich schon zu präsentieren in seiner üblichen Wut des Mächtigen, würde ich immer sagen. Er steht schon immer da und weiß, wie er alle Probleme lösen wird. Er ist der Dealmaker. Und wir haben uns ja für heute vorgenommen, darüber nachzudenken, welche Deals er so vorhat für die Ukraine, welche Tendenzen man da schon herauslesen kann aus seinem Verhalten. Das heißt, Trump, kann er diesen Krieg in der Ukraine beenden? Und was mich und dich jetzt natürlich auch interessiert, ist die Verbindung zu den Oligarchen, diese Tech-Männer von Elon Musk zu Peter Thiel und viele andere, die natürlich maßgeblich beteiligt waren am Sieg und die auch wiederum verknüpft sind mit dem, was in der Ukraine passiert ist, Stichwort Elon Musk und Starlink. Das heißt, Katrin, kann man sich sogar provokativ formuliert, kann man erleichtert sein, weil plötzlich mit Trump ein Dealmaker kommt, der es mit Putin wird aufnehmen können, nachdem man jetzt so viele Jahre gesagt hat, der Westen ist eigentlich zu schwach im Umgang mit Putin?
Ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, dass wir jetzt schauen, nicht in so ein Katzenjammer verfallen und sagen, jetzt hat Trump diese Wahl gewonnen, alles schrecklich, alles furchtbar, alles düster. Das hat man ja manchmal so das Gefühl, dass das jetzt so dass die neue Haltung ist dazu. Wir müssen gucken, ja, wo bietet Trump auch Chancen? Und du hast diese Frage angesprochen. Im Fall der Ukraine ist ja interessant, Trump hat sich ja dieses Thema selber auf die Agenda gesetzt. Ich meine, er hat gesagt, er kann den Krieg binnen 24 Stunden beenden. Okay, das ist jetzt so ein typischer Trump, so eine typische Trump-Aussage. Aber was man daraus ziehen kann, ist, es ist für ihn sicherlich im Moment die erste und wichtigste, aber auch, finde ich, die riskanteste außenpolitische Maßnahme. Weil wir haben es hier mit einem sehr komplizierten Konflikt zu tun, den zu lösen, es gar keine einfachen Strategien gibt. Es kursieren jetzt im Moment irgendwelche Papiere, die schon vorher veröffentlicht wurden, wie denn ein Friedensplan aussehen kann. Aus Sicht der Ukrainer, das fand ich ganz interessant, wenn man es positiv beleuchtet, sagen viele Ukrainer, sie sehen gezwungenermaßen darin schon auch eine Chance, dass Trump jemand ist, der keine Eskalation fürchtet. Also damit auch jemand, der mit Putin auf Augenhöhe redet und redet. Darin liegt auch eine Chance, weil dieser Krieg wird sich so nicht weiter fortführen lassen. Interessanterweise hat dazu Zelensky gerade NBC ein Statement gegeben. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören, um mal zu begreifen, wo steht die Ukraine, wo steht dieser Präsident? Das war sehr emotional.
The war takes the best of us, the best heroes, the best men, women, children. That's it. But we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting.
Also sehr emotional, aber dennoch war Zelensky, und das zeigt, wie strategisch klug er auch handelt, einer der ersten, der Trump zum Wahlsieg gratuliert hat. Also sieht auch durchaus er die neuen Realitäten und versucht, die Chancen daraus zu ziehen, die sich für die Ukraine ergeben. Und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Umgang mit Donald Trump als neuem künftigen Präsidenten der USA.
Es könnte ja dann quasi für Zelensky so eine Art Moment sein, in dem er ohne Gesichtsverlust rauskommen könnte aus der Strategie der letzten Jahre, oder? Also wenn er einfach sagt, da ist jetzt Trump, der Trump ordnet das Spielfeld am Ende neu, in dem verhandelt werden kann, und er kann dann letztlich sich zurückziehen, denn wie wäre Zelensky ansonsten eigentlich raus aus seiner Strategie, ich gebe hier keinen Millimeter Land ab. Was ich aber schon auch wieder gerade sehr schwer zu verstehen finde, du sagst gerade, man freut sich auf Trump, weil er eben auch bereit wäre zu eskalieren. Die ganze Zeit haben immer alle Angst vor der Eskalation. Also warum ist es, wenn ein autoritärer Herrscher an die Macht kommt, für alle dann fast eine Erleichterung, dass jetzt einer kommt, der dem anderen quasi mit der gleichen Irrationalität und mit dem gleichen Machtgebaren entgegenkommen wird, weil sie respektieren und sprechen dieselbe Sprache. Wir haben ja die letzte Folge über autoritäre Achsen geredet und jetzt denkt man, okay, das heißt, am Ende ist die Welt besser, also jetzt wirklich zugespitzt, ist sie besser, wenn dann zumindest überall die Autoritären sind, weil dann können sie in Ruhe verhandeln und das Volk hat dann doch mehr Ruhe. Also ich überspitze, es nämlich auch schon eine Dystopie aus meiner Sicht, dass wir jetzt sagen müssen, und viele Ukrainer das auch selber sagen. Ich habe im Vorfeld auch nochmal nach Soldateninterviews gesucht und auch du bist ja immer da. Viele Soldaten sagen, wir sind fast froh, wenn Trump kommt, werden wir vielleicht nicht mehr kämpfen müssen. Und die anderen würden immer mehr Geld reinstecken, damit wir kämpfen müssen. Und es gibt auch die Stimmen im Militär, die sagen, eigentlich wollen wir gar nicht mehr kämpfen. Es gibt auch Soldaten, die wirklich wegrennen und die nicht mehr zur Waffe greifen wollen. Also ist das jetzt wirklich zugespitzt, dann tatsächlich ein Hoffnungsschimmer, dass sich eben in dieser Machtlogik Putins und Trumps zwei finden, die doch eher zu einem Frieden finden?
Ich glaube, das Thema ist komplizierter. Ich würde nicht sagen, dass wir uns jetzt darüber freuen müssen, in einer Welt zu leben, wo wir darauf setzen, dass ein amerikanischer Präsident Erfolge erzielen wird in Verhandlungen, weil er bereit ist, auch zu eskalieren. Ich glaube, wir müssen vielmehr fragen, haben die Demokratien die Arbeit gemacht? Du hast das ja gerade schon angerissen, dass die Demokraten sich auch mal selbstkritisch fragen müssen, wieso haben sie so viele Wähler verloren? Wieso sind so viele Leute trotz allem bereit, Trump zum Präsidenten zu machen? Und genauso muss man auch die Lage in der Ukraine analysieren. Aus Sicht der Ukrainer hat der Westen sehr, sehr viele Bekenntnisse gemacht. Und das war eigentlich ein wertebasiertes Einspringen für die Ukraine aus eigenem Interesse. Aber was ist denn letztendlich geschehen? Man hat der Ukraine, um das jetzt mal so bildlich klar zu machen, die ganze Hand versprochen bekommen, haben sie den kleinen Finger. Dass der Krieg jetzt diese Wendung genommen hat, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass der Westen und allen voran die USA, die Ukraine bei weitem nicht so unterstützt haben, wie sie es hätten müssen. Ja, auch zum Beispiel das Verbot, Russland auf eigenem Territorium weitergehend angreifen zu können. Warum? Aus Sicht der Ukraine, aus Angst vor Putin. Ich könnte mir vorstellen, dass Trump dieses Thema anders behandelt und eben keine Angst, wie gesagt, vor einer Eskalation hat. Das heißt, die Demokratien haben eigentlich selbst den Weg dafür geebnet, dass jetzt die Hoffnung auf, ja, den Autokraten liegt.
Also ich glaube, dass Trump eben nicht da einschreiten würde und er würde auch nicht zulassen, dass man die russischen Territorien bombardiert, weil er ja seinen Wählerinnen und Wählern versprochen hat, dass diese Rolle der Polizei, die die USA sind, ja sich nicht erfüllen wird. Das heißt, er muss das über andere machtpolitische Instrumente erledigen. Heißt das, er wird dann, was viele fürchten, die Zölle erheben auf die zum Beispiel, denn wir sind ja eine Exportnation, das heißt in dem Moment, in dem einer unserer großen Märkte in den USA einbräche, weil es Importzölle gäbe dort, würde er Deutschland natürlich schwächen, womit man der Ukraine auch keine Hilfe geben kann. Eigentlich würde er das doch alles nur erreichen, indem er die Ukraine in die Knie zwingt und nicht indem er Putin in die Knie zwingt.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das tut. Ich glaube nicht, dass es in seinem Interesse liegt, als der Präsident in die Geschichte einzugehen, der die Ukraine Putin zum Fraß vorgeworfen hat. Dazu, glaube ich, ist auch sein Verständnis für das, was den Ukrainern angetan wird, aus meiner Sicht doch sehr präsent. Es hat ja dieses Treffen zwischen Trump und Zelensky in New York im September gegeben. Vielleicht können wir da auch mal kurz reinhören, wie Trump sich da geäußert hat gegenüber Zelensky.
It's an honor to have the president with us. And he's been through a lot. So we have a very good relationship. And I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. Very well. I really think we're going to get it.
I know we have more good relations.
We're going to have, I think.
Ja, da wirkt Zelensky fast schon so ein bisschen hilflos in seiner Aussage, wir haben die besseren Beziehungen. Natürlich hat Trump nicht zu Zelensky die besseren Beziehungen. Aber ich denke, wenn man sich auch anguckt, was als Plan, als Idee auf dem Tisch liegt, Gebiete einzufrieren, eventuell Russland Teile der besetzten Gebiete abzutreten, das sind ja Ideen, die auch vorher schon auf dem Tisch waren und die auch in der Ukraine übrigens zwar hinter verschlossenen Türen, aber durchaus diskutiert werden. Und die Ukraine ist im Moment in einer Situation, ich denke, das Land wird den Krieg nicht mehr zu lange so durchhalten können, weil es fehlen einfach die Ressourcen. Das heißt, Zelensky und das ganze Land sind schon bereit und in einer Lage, dass sie Zugeständnisse machen werden. Die Frage ist nur, wie weit gehen diese Zugeständnisse? Mhm. Und wenn dieser Plan auf dem Tisch liegt, der wichtigste Player ist Putin. Wie wird der darauf reagieren? Und ich kann mir vorstellen, wir haben jetzt die Möglichkeit, verschiedene Szenarien durchzudenken. Stellen wir uns mal das Szenario vor, die Amerikaner legen jetzt einen Plan vor, dem Russland nicht zustimmt. Ich könnte mir vorstellen, das würde dann wirklich zu einer deutlichen Konfrontation führen, wo Trump durchaus die Bereitschaft zur Eskalation hat. Denn seine Politik ist eine Politik, das nennt man Personal Diplomacy. Ja, er versucht ja alles als Person zu lösen. Ich glaube auch nicht, dass er die Europäer einbinden wird in irgendwelche Friedenspläne, sondern er wird einen Durchmarsch alleine machen. Alles deutet darauf hin, was er bisher gesagt hat. Und dann sind wir natürlich in einer Situation, das kann auch nicht in Putins Interesse sein. Zu viele Kriege kann er nicht mehr führen. Das Land ist auch ökonomisch ziemlich in der Bredouille. Und
okay, aber dann spiel doch mal durch, Katrin. Worin bestünde denn die Eskalation? Also dann würde er eskalieren. Wie kann er denn eskalieren?
Gegenüber Russland? Mhm. Naja, er könnte die Ukraine weiter unterstützen und sagen, das ist jetzt gescheitert. Da steht jetzt Amerika an der Seite der Ukraine, weil es gibt keine andere Möglichkeit, als diesen Krieg zu führen. Wir haben alles versucht. Putin geht darauf nicht ein. Und ich glaube, ein Trump würde schon das Go geben, anders als Joe Biden, dass die Ukraine Russland durchaus auch auf ihrem Staatsgebiet weitergehend angreifen kann. Und das wäre natürlich schon ein Gamechanger für die Ukraine.
Bin mir nicht sicher, ob er das innenpolitisch so durchbekäme, weil er ja genau rauskam mit dem Isolationism. Aber interessant wäre es. Nur was mich so teilweise ist auch irritierend oder interessant zu sehen. Ich meine, es war ja Trump, der damals in Afghanistan die Amnestie für die Taliban umgesetzt hat. Also er war es, der die alle wieder freigelassen hat. Das heißt, sein, wie du sagst, Personal Diplomacy ist ja schon einfach diese Willkür, diese Jenseitigkeit von jedem Staatsrecht, Völkerrecht, sondern ich gehe dahin, die Taliban sind gerade im Gefängnis, aber irgendjemand muss sich doch verhandeln, jemand muss doch die Strukturen im Land aufbauen. Und wir wissen, wie es in Afghanistan heute aussieht nach dem Abzug der Truppen und wie diese Menschen die Frauen unterjochen in diesem Land. Also ich verstehe schon, kann Trump die Ukraine zum Frieden führen jetzt, aber müssen wir uns nicht doch noch viel deutlicher machen, dass der Preis sein wird, vielleicht ein Drittel Staatsgebiet weg? Meinst du nicht, dass er das schon fordern wird? Ihr müsst auch was geben, wenn ihr Frieden kriegt?
Auf jeden Fall wird er das fordern. Also das sieht man ja auch an all den Plänen, die auf dem Tisch liegen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, auf welche anderen Ideen man noch kommen könnte, um etwas vorzulegen, auf dessen Grundlage sich die Russen an einen Tisch setzen. Also wir werden, auch Trump wird Putin nicht gehen lassen können, ohne dass er das Gesicht wahrt. So, und was heißt Gesicht wahren? Also Teile seiner Forderungen wird wahrscheinlich die Ukraine erfüllen müssen, weil auch die Russen im Moment ja in der besseren oder in einer guten Position sind, nicht in der besseren, aber in einer guten Position sind. Und man hat ja jetzt gesehen, in den letzten Tagen und Wochen ja enorm viel Soldaten geopfert, um sehr, sehr wenig Territorium zu erobern. Also sie bereiten sich schon darauf vor, möglichst noch, egal um welchen Preis, Gebiete zu erobern, weil das dann eventuell die Vorlage ist, ja, für einen möglichen Friedensplan.
Das heißt aber für uns durchaus, dass wir einfach akzeptiert haben, dass es jetzt normal sein wird, dieses Völkerrecht zu brechen. Also wir haben dann akzeptiert das, was eigentlich das Ziel war zu Beginn des Krieges, dass man auf keinen Fall einem Aggressor zugesteht, durch die Verletzung des Völkerrechts das eigene Territorium auszuweiten, weil das aus Zeiten kommt, die eben nicht mehr unserer Rechtslage entsprechen. Es ist letztlich schon so, dass jetzt fast alle akzeptieren, dass das Völkerrecht in dem Fall nicht mehr zur Grundlage gemacht werden kann, sondern dass man einfach dankbar ist, dass Frieden herrscht, dass wir in einem Zustand sind, in dem es wie früher auf Europa Krieg jeder gegen jeden gab und es gewinnt nun mal der Stärkere und das wird dann letztlich damit etabliert, so unpositiv wie das klingt.
Ja, ich sehe im Moment ehrlich gesagt keine andere Perspektive für die Ukraine. Denn wie gesagt, das Problem ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht mehr lange durchhalten kann. Auf der einen Seite, weil sie nicht mehr genug Soldaten haben, aber auf der anderen Seite, weil die Zivilbevölkerung so hart von diesem Krieg betroffen ist. Getroffen wird. Und wir werden das jetzt sehen, dass Putin auch in diesem Winter immer weiter eskalieren wird, Wärmekraftwerke zerstören wird. Das zielt ja im Prinzip darauf, die Bevölkerung zu zermürben. Mhm. Ich meine, stell dir mal vor, als Mensch, du hast fast 3 Jahre hinter dir, in denen du fast nie ruhig schlafen kannst. Du hast fast 3 Jahre hinter dir, wenn du Kinder hast und in einer Stadt wie Kharkiv lebst, denen deine Kinder nicht zur Schule gehen. Schlaflosigkeit, das ist eine Foltermethode, ne? Also die auch angewandt wird und die betrifft da ein ganzes Volk. Also wenn du in der Ukraine bist und ich erlebe das selber auch als Journalistin, du schläfst da nicht.
Meine Sorge wird sein, dass Trump die Ukraine am Ende einfach egal sein lassen wird. Denn er hat innenpolitisch versprochen, dass er sich da nicht einmischen wird. Wenn China weiterhin Putin unterstützt, weiß ich nicht, wie sich dieses Dreieck dann zueinander verhalten wird. Und wir haben noch den Iran im Spiel. Da möchte Trump eigentlich auch Ordnung schaffen. Aber er möchte diese Ordnung schaffen und gleichzeitig der eigenen Bevölkerung sagen, es kostet euch nichts. Denn ich bin ja angetreten, dass die Kriegsausgaben nicht in die Welt gehen, sondern dass wir unser eigenes Land wieder aufbauen, Infrastruktur, America first. Das heißt, ist es nicht die größere Gefahr, dass Trump doch sagt, ist mir völlig egal, was mit der Ukraine passiert und dann soll Russland das fordern, was es will, Maximalforderung und dann ist Frieden. Also selbst wenn Russland den maximalen Gewinn fordert, dann dass Trump sagt, das unterstützen wir, so muss die Ukraine jetzt sich zufrieden geben.
Das ist eine sehr spannende Frage und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Player, das sind die Europäer. Ich meine, selbst wenn die Amerikaner jetzt sagen würden, wir liefern nicht mehr Waffen, wir liefern nicht mehr Unterstützung in dem Umfang und wir legen diesen Friedensplan vor, der Russland deutlich begünstigt, dem die Ukrainer nicht zustimmen können und wollen, dann sind die Europäer gefragt. Die Europäer könnten ja auch Waffen kaufen für die Ukraine. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Debatte um die Frage, zu Verhandlungen zu kommen, dass die Europäer endlich anfangen, ja, einig mit einer Stimme dort zu sprechen, ja, und auch zu handeln. Denn letztendlich ist die Ukraine aus Sicht Trumps, und da liegt er ja auch nicht ganz so falsch, Europas Problem.
Ja, ja, interessant, aber wenn man das durchdenkt, Katrin, dann hat man doch eigentlich die Problematik, dass Europa ohne die USA wirklich gar keine Tradition hat, da irgendwas allein zu agieren. Du sagst, wir müssen das jetzt finden, aber letztlich galt immer das Primat der transatlantischen Beziehungen. Da ist der große Bruder. Und Scholz' gesamte Amtszeit war gekennzeichnet davon, darauf zu warten, was die USA machen werden. Und jetzt merkt man, dass es vielleicht die transatlantische Achse geben wird zwischen Russland und den USA. Und wirklich historisch ist das für mich kaum nachvollziehbar, denn Russland war ja aus Sicht der Amerikaner, ne, das, der Kalte Krieg, das sind die Kommunisten. Und gleichzeitig hatte Kamala Harris und Joe Biden die Markierung, da sind die Kommunisten. Wobei umgekehrt jeder inzwischen erwartet, dass Putin und Trump besser miteinander werden, umgehen können und besser miteinander Deals machen können, wie Trump das sagt. Also muss man jetzt komplett
Vorsicht,
umdenken.
Das ist auch schon einmal gründlich schiefgegangen bei den Nordkoreanern.
Ja, richtig, richtig. Ja, das meine ich ja. Es ist so, dass das,
wir erinnern uns.
Ja, aber ich war gestern im Deutschen Historischen Museum und habe es alles nochmal so gesehen und nachvollzogen und dachte, wo bewegen wir uns denn gerade hin? Genau in diese Richtung. Also sind sich die Amerikaner dessen bewusst, wie sie da die geopolitische Struktur und Tradition der letzten Jahrzehnte wieder drohen auszuhebeln?
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass eine sehr, sehr große Menge von Republikanern noch Kinder des Kalten Krieges sind und Russland durchaus noch als Kinder des Kalten Krieges betrachten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem echten Bündnis zwischen Putin und Donald Trump kommt, weil das würde ganz klar den Interessen der Amerikaner, auch den Interessen Trumps widersprechen. Mhm. Ich glaube, das ist mehr auf einer persönlichen Ebene, ja. Also Trump macht ja keinen Hehl aus seiner Bewunderung für Typen wie Putin. Und Putin auf der anderen Seite hat ja auch keinen Hehl aus seiner Anerkennung für Trump gemacht. Also er hat das ja ganz klar nochmal gesagt, wie toll er das fand, dass Trump bei diesem Attentat auf ihn aufgestanden ist und sich kämpferisch gegeben hat. Also er hat auch schon eine gewisse, ihm gefallen solche Typen. Aber letztendlich stehen dahinter natürlich zwei verschiedene Systeme und komplett verschiedene Interessen. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir nochmal drauf gucken, auf die Lage für die Ukraine. Ich versuche es ja jetzt positiv zu sehen. Ich glaube, es macht ja keinen Sinn, dass wir jetzt sagen, ja, es ist schrecklich, hier haben sich einfach Türen verschlossen, die Ukraine steht mit dem Rücken zur Wand. Sondern ich glaube, wir müssen hier einfach nüchtern die Möglichkeiten ausloten. Und die Möglichkeit, die ich hier sehe, ist, dass die Europäer jetzt eintreten für ihre eigenen Sicherheitsinteressen, auch für die Ukraine. Und das ist ja letztendlich übrigens, wenn wir fragen, was ist Trumps Interesse, das ist auch das Interesse der Amerikaner, dass die Europäer selber auch finanziell, was ihr Militärbudget angeht, das sieht man ja vor allem bei Deutschland, Verantwortung übernehmen und gucken, dass sie ihre eigene Sicherheit garantieren. Und das hat ja Zelensky auch ganz schlau gespielt. Er hat ja zu Trump gesagt, eine starke ukrainische Armee ist auch im Prinzip ein Vorteil für Europa, denn wir könnten da als gutes Beispiel vorangehen. Ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, aber er hat das Trump praktisch so als attraktiven Bestandteil eines Deals vorgeworfen, dass er gesagt hat, ja, schau mal, die Ukraine zu stärken, macht auch Vorteil, wenn wir uns die Situation der Europäer angucken.
Der Nächste, der sich dazu auch geäußert hat, es gibt ja dieses Gerücht oder wie wollen wir es nennen, Berichterstattung, manchmal ist das Problem ja auch jetzt, dass ich gar nicht weiß, was stimmt jetzt schon, was sind Mutmaßungen, dass es ein Gespräch gab zwischen Zelensky und Trump, wo Elon Musk dabei war und vermutlich ging es natürlich auch um Starlink und um die Infrastruktur, die er dort anbietet. Da ist plötzlich ein Mann an der Seite von Donald Trump, der hohes Vertrauen genießt, also bei seiner ersten Dankesrede, nachdem schon sich früh morgens abzeichnete, dass Trump der nächste Präsident wird, hat er quasi zum ersten Mal gesprochen und einer der ersten Danksagungen galt Elon Musk. Was für ein Genie. Und der lässt Raketen in den Himmel fliegen. Und der ist wirklich ein ganz toller Junge. Und wir müssen Amerika fördern, solche Genies, dass sie sich hier ausleben dürfen. Eines der großen Projekte dieses Genies ist natürlich, die Medienlandschaft komplett umzubauen. Er hat wirklich einen Krieg digital gegen die Medien, sage ich in dieser Pauschalität, denn die Medien meint ja alles, was nicht Citizen Journalism ist, also Bürgerjournalismus. Und du hast am Anfang auch gesagt, du warst enttäuscht und überrascht und Elon Musk sagt vielleicht zu Recht, ihr seid enttäuscht und überrascht, weil die klassischen Medien so voreingenommen sind, dass sie euch einfach die Welt so erzählen, dass man sie aus der Sicht der Demokraten erzählt und sie gar keinen Sensor mehr haben für die USA und wie es denn Menschen wirklich geht. Also ich finde es interessant, dass die Amis von Oligarchen sprechen. Also dass man zum ersten Mal in den USA, ich meine, da war es ja auch üblich, diese Superreichen, die Milliarden, Millionen in diese Wahlkämpfe gesteckt haben, dass man in den USA immer über Geld letztlich an die Macht kam, war eigentlich ein großes demokratietheoretisches Problem, das die immer hatten. Aber plötzlich sprechen sie selber auch von Oligarchie, wie man es bisher eher bei Russland getan hat. Gerade weil es so die gleiche Generation ist, ne? Da gibt es gegenseitig Unterstützungen, auch J.D. Vance und Peter Thiel, der Vizepräsident, da gibt es enge Verbindungen. Er soll ihn zwischenzeitlich auch als junger Mann finanziell unterstützt haben. Also alles diese Mutmaßungen, aber ganz klar ist, Silicon Valley hat sich vielleicht durch J.D. Vance einen ganz starken Unterstützer ins Weiße Haus geholt. Plus, dass man das Gefühl hat, dass Elon Musk eigentlich jetzt schon mächtiger ist als J.D. Vance. Also eine Art Schattenvizepräsident oder heimlicher, ungewählter Vizepräsident. Ich meine, in Russland, da kennst du dich ja auch gut aus, war das ja üblich, diese Oligarchen. Was ist denn jetzt dieser Schritt und Schnitt mit Trump? Warum oder geht das jetzt so schamlos? Man würde sagen, in Deutschland wird nicht mal ein Lobbyregister offen gemacht, damit man nicht so ganz den Einfluss sieht der Lobbyisten. In den USA war es schon transparenter, gleichzeitig in dieser Dynamik, dass man wirklich in den ersten 5 Minuten Redezeit einem der Spender so offen dankt, wie Trump das bei Musk getan hat, dass Musk sich wirklich bei Twitter jeden Tag hinstellt und sagt, ich will das und das für Amerika, also ein eigenes Programm jetzt fährt, obwohl er nie gewählt wurde. Was verändert sich denn da gerade?
Also
für dich, also für mich ist
für
es
mich,
immens, was ich da.
Ich glaube, es zwischen den Oligarchen, mit denen wir es in Russland zu tun haben und den Verhältnissen, die du gerade in den USA beschrieben hast, ist ein grundsätzlicher Riesenunterschied. Die Oligarchen sind Unternehmer, die sich bereichert haben an dem Land. Also das sind keine Leute, die Unternehmen gegründet haben, die weltweit erfolgreich waren, ja, die etwas geschaffen haben. Das muss man ja einfach Elon Musk zugestehen, ja. Er hat ja erfolgreiche Unternehmen geschaffen. In Russland sind die Oligarchen einfach diejenigen, die Zugang zu den Ressourcen haben und sich einfach die Bestandteil des großen kleptokratischen Systems sind, das Russland ist.
Das finde ich teil richtig, denn trotzdem hat auch jetzt Elon Musk und die ganzen, also ist ein Wandel von diesen Bodenschätzen kleptokratisch hin zu digitalen Schätzen, die eine demokratische Gesellschaft hat. Denn wem gehört eigentlich diese Diskussion, die auf Twitter geführt wird? Weißt du, eigentlich ist die Tatsache, dass Twitter eine Plattform wurde, in der Demokratie verhandelt wird, ein zutiefst demokratischer Vorgang, der normalerweise auch von öffentlichen Einrichtungen gepflegt wurde, der nicht ein kommerzialisierbarer Raum war, wie es jetzt durch diese ganzen Tech-Industrien geworden ist. Also sie kapitalisieren am Ende schon etwas, was die Demokratie letztlich auch braucht, nämlich die Diskussion über das Demokratische und wurden nie reguliert dabei. Also ich glaube, da gibt es natürlich nicht im selben Maße,
völlig
wie du
richtig.
Das in Russland, aber ich denke, da gibt es eine Parallele auf der digitalisierten Ebene und auf der Art und Weise, wie sich die Welt verwandelt hat durch unsere demokratische Digitalisierung.
Das finde ich einen super, super Gedanken. Also, dass es sich da im Prinzip auch um ein öffentliches Gut handelt, aus dem ja diese Tech-Unternehmer Kapital schlagen. Ja, dem kann ich zustimmen. Ich halte das, was wir in Amerika jetzt gerade erleben, also diesen enormen Einfluss, den Leute wie Elon Musk haben, für sehr, sehr gefährlich, weil du sagst ja, im Prinzip bestimmen sie ja den öffentlichen Diskurs und damit haben sie eine Macht und gibt auch Donald Trump ihnen eine Macht, die weit, sagen wir mal, über ihre wirtschaftliche Position hinausgehen. Und sie haben natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Also die große Frage ist, das wird sich nicht an Russland, sondern an China entscheiden. Wie wird sich denn die USA da positionieren? Nach ihren globalen politischen Interessen, Sicherheitsinteressen oder vielleicht nach den wirtschaftlichen Interessen dieser sogenannten Tech-Giganten? Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Und da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber nochmal, ich glaube, es besteht trotzdem ein grundsätzlicher Unterschied zwischen den Oligarchen, mit denen wir es in Russland zu tun haben, die ganz klar in Funktionen gesetzt wurden, um Putin zu dienen. Das ist ja bei Elon Musk nicht der Fall. Der hat ja im Prinzip.
Da hat man eher umgekehrt die Angst, dass die Trump installiert haben, damit er ihnen diene. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, in den USA ist umgekehrt. Das ist halt das Mutterland des Kapitalismus. Und da sind jetzt, ich meine, ohne Elon Musk, deswegen hat er es gekauft. Also am Anfang sagten ja alle, mein Gott, wie kann man so eine Fehlinvestition machen? Er hat große Verluste, die Marke Tesla leidet. Ne? Und es war eindeutig eine politische Investition, die sich jetzt ausgezahlt hat. Und deswegen ist es folgerichtig, wenn Trump plötzlich dann da rausgeht und als erstes voller Dankbarkeit und auch fast, als könne er es selber nicht glauben, in dieser Dimension gewonnen hat. Und umgekehrt finde ich es interessant, dass viele große Teile dieser Medienlandschaft nicht halb so einen Sensor haben wie das, was auf Twitter passiert. Also ich bin ja selber seit wirklich von Beginn an bei Twitter und verfolge das und das ist für mich nach wie vor, auch wenn es in Deutschland nur ein geringer Prozentsatz ist, der Seismograf für das Agenda-Setting. Und dann frage ich mich schon, was passiert ist, wenn es in der klassischen Medienlandschaft, die es gab, für all das keinen Sensor mehr gibt. Also wenn man jenseits der Dämonisierung von Musk muss man gucken, wie kommt er denn in die Position zu sagen, unsere Bürgerinnen und Bürger werden jetzt den besseren Journalismus machen. Und es begann ja auch alles mit Covid. Also wir ignorieren völlig weg, dass große Teile dieser Entwicklungen begonnen haben während der Pandemie, weil sehr viele Bürgerinnen und Bürger, kritisch zu viele, den Eindruck hatten, sie können nicht mehr durchschauen, was hinter den ganzen Entscheidungen steckt. Und jenseits, das wurde dann von der einen Seite immer als Verschwörungsmythen deklariert und auf der anderen Seite entstand irgendwie eine solche Unzufriedenheit bei den Konsumentinnen, dass es zu einer Krise dieser Medien gekommen ist. Und ich frage mich schon, ob uns klar ist, dass alles, was auch demokratische Struktur war zwischen Medien als Kontrollfunktion der Herrschenden, sich gerade aufdröselt. Ne? Also wir haben im Moment den Prozess, dass Informationslandschaften ein völliges Durcheinander, ein völlig undurchschaubares Geflecht aus Fetzen von Informationen werden, wo der Geschwätzigste gewinnt, hat man das Gefühl. Der Podcast, der 3 Millionen Follower hat, egal wie viel Expertise der hat, der wird am Ende, so wie bei Trump, Millionen bei Joe Rogan, wird am Ende die Wählermassen mobilisieren.
Ja, und es geht ja sogar noch weiter, dass wenn man sich mal einfach auf X anguckt, was Elon Musk jetzt gerade betreibt. Ich meine, der veranstaltet mittlerweile Umfragen zu europäischen Politikern. Zum Beispiel, ist Ursula von der Leyen wirklich die Richtige? Oder wer hat hier eigentlich die Mehrheiten? Das ist ein ganz, ganz kritisches Stadium. Und er selber hat ja jetzt gerade kürzlich auf X ganz klar gemacht, die wahren Medien sind wir. Und damit gesagt, genau. Die Mainstream, sogenannten Mainstream-Medien sind eigentlich gar nicht mehr die Referenzgröße für uns.
Verkündet er gerade im Tagestakt. Er kommt jeden Tag einmal von ihm persönlich und einmal von diesem ominösen X-Account selbst so, we are now, you are now the media. Auch interessant, ne? Ihr seid. Nicht wir, erzählt genau. Sich nochmal was anderes, sondern ihr seid ja. Die Medien.
Ihr seid.
Ja?
Genau. Ja. Die Konsequenz ist die gleiche, die wir daraus ziehen müssen, wie wenn es um Sicherheitspolitik geht. Jetzt ist nicht die Zeit, wo Demokraten und auch wir Journalisten als wichtiger Bestandteil der Demokratie den Kopf in den Sand stecken dürfen oder Blame Game spielen dürfen. Ich habe das Gefühl, im Moment ist jeder dabei, wer kann am besten Musk und Trump blamen, der ist der Korrekteste. Darum kann es jetzt nicht mehr gehen, sondern wir müssen jetzt in die Zukunft gucken und wir müssen uns diese Situation angucken und sehen, was für Konsequenzen ziehen wir daraus. Also das finde ich, das hat ja auch Kamala Harris sehr schön in ihrer Rede gesagt, wo sie darauf hingewiesen hat, ja, wir akzeptieren dieses Wahlergebnis, aber wir werden weiter kämpfen. Okay, das hat sie jetzt auf eine sehr amerikanische Weise beschrieben, den Begriff finde ich jetzt nicht unbedingt so adäquat. Wir müssen
ich schon.
Jetzt nicht kämpfen, aber wir müssen auf
doch,
jeden Fall.
Doch, doch, man muss kämpfen. Ich glaube, dass man okay. da ganz klar kämpfen muss. Meine, es ist ja ein Kampf um Ideen. Ja, es ist ja ein Kampf um die Ideen. Und wenn man sagen will, was ist denn falsch gelaufen bei dieser letzten US-Wahl, ist, dass man zum Beispiel. Ich staune auch wirklich. Jetzt kommen die ganzen Ökonomen aus den Löchern gekrochen und erklären einem, ja, ja, es hieß die ganze Zeit, unter Biden ist die Wirtschaft so gut wie seit Jahren nicht. Die USA haben sich wie kaum ein anderes Land von Corona erholt. Man hat die ganze Zeit so eine Hymne bekommen. Gleichzeitig hörte ich von Leuten, die dort leben, durchaus andere Stimmen, bekam das auch selber nicht zusammen mit dieser Beschreibung der Wirtschaft und dem, was die Menschen teilweise erzählt haben, auch mit der Inflation. Dann kam als nächstes, kommen jetzt die Ökonomen raus und sagen, ja, da müssen wir aber unterscheiden zwischen Mikro und Makro, dass die Zahlen hier gut sind, heißt noch lange nicht, dass die individuelle Kaufkraft und das, was man bekommt für sein Geld, irgendwie gut ist. Also wo ich auch denke, wo sind denn die Übersetzungsleistungen, wo sind denn die Sensoren vorher, die sagen, Moment, die wirtschaftlichen Zahlen sind vielleicht gut für die Wirtschaft, aber es schlägt sich noch nicht nieder im Alltag der Menschen. Dasselbe Problem hatten wir in Deutschland bei der Inflation. Da haben sich Unternehmen teilweise Gewinne einkassiert und es wurde viel zu spät thematisiert. Also eine gewisse Nähe der Vertreterinnen und Vertreter in den Medien zu den Sorgen der breiteren Bevölkerung ist, glaube ich, verloren gegangen. Und das hat dieser Wahlkampf gezeigt. Man hat sich dann gefreut an den Soft Skills von Kamala, dass sie tanzend rausgeht. Man freut sich, das ist auch toll alles, aber es ist eben nicht das, was für einen normalen Menschen, den gar nicht die Soft Skills interessieren, von Frauenrechte bis die zwar die DNA der Demokratie sind, aber sie interessieren sich eben erst dafür, wenn du dein Essen gesichert hast. Und dass die Berichterstattung das nicht einfangen konnte, dass es viel zu viele gibt, die sich nach wie vor ökonomisch abgehängt fühlen. Das ist ein Teil für mich dieses Problems und tragisch ist doch, dass es dann aber, ich will die jetzt nicht bashen, dass man die Erlösung sucht, indem man den Superreichsten zur Macht verhilft, so fast wie bei Feudalisten so früher. Ja, der hat so viel Geld, der wird mich schon nicht beklauen. Ne? Also plötzlich kommt so eine Projektion, als wäre Elon Musk der Robin Hood für die Armen, weil der geht jetzt raus, dabei sichert er sich natürlich erstmal seine eigene Macht- und Vormachtstellung.
Ich glaube, dass wir als Demokraten und wir auch als Journalisten, die ja ein maßgeblicher Bestandteil der Demokratie sind, uns wieder auf das besinnen müssen, was unsere Stärke und Aufgabe ist. Du hattest das ja zum Beginn unseres Podcasts gesagt. Wo liegen die Fehler, die auch in den USA die Demokraten gemacht haben, dass ein Donald Trump von so vielen doch als die bessere Lösung ihrer Probleme angesehen wird? Und genauso muss man sich fragen, wo machen die Medien oder wo machen wir einen Fehler? Ja, dass die Leute eher glauben, was ihnen auf TikTok serviert wird, ist die Wahrheit oder ist die Realität. Wir müssen uns wieder auf das besinnen, was eigentlich unsere Aufgabe ist, nämlich die Realität zu zeigen, an der die Leute auch sehen, an dieser Berichterstattung, dass es die Realität ist und nicht irgendein Agenda-Setting. Das würde ich jetzt so als mein eigenes Learning mitnehmen aus den Ereignissen der letzten.
Da müssen wir auch nochmal am besten irgendwann mal rein, denn eigentlich umgekehrt ist ja Agenda-Setting das, was Twitter so erfolgreich macht, denn dieses Citizen Journalism, von dem er spricht, ist ja eigentlich Agenda-Setting und die Medien sollten eigentlich mal eine Neutralität oder irgendwie versuchen, ne, so eine ruhigere Facette reinzubringen. Ist die Frage, ob das halt in diesen Zeiten noch geht und ob wir nicht doch lernen müssen, nochmal ganz anders zu erzählen, und ich finde, das ist schon ein gutes Stichwort, wie du sagst, erzählen, was ist, also noch näher dran, noch mehr Zeuge zu sein, noch mehr Einblick zu geben in Welten, die man vielleicht gar nicht so im Blick behalten hat die letzten Jahre. Ich glaube, das wäre, man hat am Ende so viel über Kamala analysiert, wie sie läuft, wie sie geht, was sie trägt und vielleicht nicht so viel in der Intensität, was die denken, die sie laufen, gehen und reden sehen. Und ich denke, das wäre auch schon mal ein guter Anfang, dass Citizen Journalism nicht denkt, um Gehör zu kriegen, brauche ich Twitter, sondern dass sie auch sagen, wir werden natürlich auch von den Journalistinnen und Journalisten gehört. Insofern auch eine gute und wichtige Aufgabe, die es ja auch spannend macht, diese Arbeit.
Ja, es ist eigentlich ein guter Ausblick.
Wir dürfen mit noch mehr Menschen gute Gespräche führen. Insofern finde ich das doch gar nicht schlecht.
Genau.
Katrin, unsere Zeit ist vorbei. Die Ukraine haben wir nicht gerettet, aber du hast mich optimistisch gestimmt, dass Trump auf jeden Fall nicht gleich die Katastrophe sein muss, sondern im Gegenteil vielleicht neue Bewegungen, neue Lösungen gibt und dass auf jeden Fall Zelensky derjenige ist, der da gleich ganz vorne dran ist, um zu gucken, welche neuen Möglichkeiten ihm das schafft. Also mit dem umzugehen, was ist, und aus dem, was ist, das Beste zu machen, statt in die Opferhaltung zu gehen, in die Jammerhaltung, weil es man gerade auch viel hört. Mut zu finden, und viele US-Amerikaner in dem Podcast sagen auch, wir sind immer noch das großartige Land, wir kämpfen uns zurück, und nicht zu vergessen, dass ein Land natürlich immer all die Menschen sind, die an Demokratie glauben, und dass vielleicht wir auch immer noch nicht wissen, was Trump wirklich bringen wird, auch wenn die New York Times gesagt hat, believe him. Es wird viel Grausames vielleicht passieren, aber vieles von dem, was passiert, wissen wir noch nicht. Und vielleicht wird hier und da auch was Gutes entstehen, zumindest wenn es dann eine Gegenbewegung gegen Dinge geben sollte, die nicht gut sind.
Ja, es wird maßgeblich davon abhängen, ob wir uns auf unsere Stärken wieder besinnen, ob wir das als Gelegenheit sehen, uns auf die Stärken zu besinnen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch genau hinzugucken und nicht von vornherein zu verteufeln, sondern das zu tun, was eigentlich Zelensky sehr schön macht. Da ist er für mich wirklich ein Role Model. Einfach zu sehen, welche Möglichkeiten bieten sich. Und das kann man nur, wenn man mit offenen Augen darauf guckt.
Ja, dann hoffe ich, dass wir in 14 Tagen nochmal mit offenen Augen gucken auf eine der nächsten Regionen dieser Welt. Katrin, schön, dass wir es geschafft haben, uns zusammenzuschalten. Ich hoffe, auch ihr und Sie, liebe Zuhörerinnen, hatten interessante Minuten mit uns, interessante Stunde. globaldeepdive@zdf, so heißt die Mail, unter der Sie uns Ihre Höreindrücke, Ihre Gedanken, Ihre Sorgen, Ihre Freuden, Ihre positiven Momente mit dem Weltgeschehen mailen können. Katrin Eigendorf und ich freuen uns über Ihre Nachrichten, und ich freue mich, dich in 14 Tagen wiederzuhören, liebe Katrin.
Ja, ich auch. Bis dann.
Bis dann.
Global Deep Dive ist eine Produktion von Bose Park Productions im Auftrag des ZDF Auslandsjournals. Lead Producerin Miki Sitsch. Redaktion Julia Ilan. Schnitt und Sound Alexander von Bargen. Executive Producerinnen Sue Holder und Chris Gose. ZDF Auslandsjournal Matthias Puppert und Jennifer Gierke. Leiterin ZDF Auslandsjournal Stefanie Schöneborn. ZDF Hauptredaktion Digitale Medien Corinna Meisenbach. ZDF Produktion Ulrike Schork.